Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen, ich bin Kirsten Dietrich. An dem Sonntag, an dem diese Folge des Religionen-Podcasts online geht, feiern die orthodoxen Kirchen den sogenannten Thomas-Sonntag. Und die faszinierende Persönlichkeit, an die dabei erinnert wird, die möchte ich in dieser Folge gerne erkunden und auch das, wofür sie steht. Es geht also um den ungläubigen Thomas und es geht ums Zweifeln. Es geht auch um einen geheimnisumwitterten Text, der sowohl mit diesem Thomas in Verbindung gebracht wird, als auch besonders die Zweifler an der offiziellen Lehre der Kirche fasziniert hat. Um das Thomas-Evangelium.
Es gibt natürlich Esoteriker, die das auch ganz spannend finden und gerade das Verborgene und Geheime, also genau auf diesen Werbespruch des Thomas-Evangeliums, diese die verborgenen Worte auch heute noch abfahren.
Geheime Weisheit oder doch einfach eine Interpretation unter mehreren von einer packenden Ausgangsgeschichte? Das klären wir gleich. Vorher zur Einstimmung aufs Thema Zweifel erzählt ein Agnostiker, wie es ihm ergangen ist, als er sich auf Christen eingelassen hat. Spoiler, die waren offener für seine Zweifel, als er sich vorher so dachte. Und nach dem Thomas-Evangelium erzählt dann eine katholische Dogmatikerin, warum das Zweifeln auch für gläubige Menschen wichtig ist. Und in Indien hat der ungläubige Thomas Spuren hinterlassen. Darauf schauen wir zum Schluss. Wir reden in dieser Stunde über den sprichwörtlichen ungläubigen Thomas und wir reden über den Zweifel. Und dafür nimmt uns jetzt Julian Fani mit zu einer ganz besonderen Erfahrung. Denn Julian Fani glaubt zwar schon, dass es irgendetwas Göttliches in dieser Welt gibt, an jedem religiösen System, das dieses Göttliche näher erklären will, hat er aber so seine Zweifel. Und trotzdem hat er sich darauf eingelassen, weil er nämlich mit einem religiösen Menschen befreundet ist. Und deswegen erzählt er jetzt von einem Experiment mit Glauben und Zweifel.
Zu behaupten, dass Gott in meinem Leben nie auftauchte, wäre gelogen. Wenn ich es mir recht überlege, dann zieht er sich, zwar nicht leitmotivisch, aber eben doch begleitend durch mein ganzes Leben. Er taucht auf, an meinem ersten Schultag auf einem christlichen Gymnasium, als Kruzifix-Anhänger an Halsketten, als Bibel im Bücherregal, taucht ab, ist verschwunden, um dann wieder aufzutauchen. So wie heute. Es ist Sonntag 9.55 Uhr und ich sitze in der Winterkirche des Halberstädter Doms, weil mich eine Frage umtreibt. Die Frage nach dem, was Gott ist oder wo man ihn findet. Denn ich bin Agnostiker oder genauer agnostischer Theist. Ich glaube also schon daran, dass es etwas Göttliches gibt. Vielleicht irgendein Partikel oder ein allumfassendes, energetisches, kosmisches Netzwerk, was man im entferntesten göttlich nennen könnte. Überhaupt denke ich, dass Gott so komplex sein muss, dass er oder sie oder es sich ohnehin aufgrund seiner Komplexität jeder Beschreibung entzieht. Und doch gibt es Menschen, die behaupten, Antworten oder zumindest belastbare Teilwahrheiten gefunden zu haben. Und ich kann durchaus verstehen, was sie daran fasziniert. Dennoch ich erfreue mich am feierlichen Entzünden von Kerzen, am dröhnenden Glockengeläut, am gemeinschaftlichen Singen. Diese Form kultureller Praxis führt jedoch nicht dazu, dass ich mich Gott verbundener fühle. Viel eher sehe ich darin ein jahrhundertealtes, überliefertes Glaubenssystem, das aus der Tradition und Wiederholung seine Kraft schöpft.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und die Erde gemacht.
Empfohlen hat mir den Gottesdienst meine Freundin Gitte. Eigentlich Brigitte Schattenberg, die sowohl Gemeindepädagogin als auch Religionslehrerin ist. Während des Gottesdienstes schaue ich mich um und blicke als Ungläubiger in die Gesichter der Gläubigen. Anders als bei den Heiligabend-Feiertagschristen, die ich aus jährlicher Begegnung kenne, scheinen die meisten doch freiwillig und aus Überzeugung hier zu sein. Nach dem Gottesdienst treffe ich den Pfarrer Arnulf Kaus, der sich Zeit für mich, meine Fragen und Zweifel nimmt. Allem voran ist da für mich die Gottesebenbildlichkeit. Denn spricht nicht daraus die menschliche Hybris par excellence? Der Mensch mal wieder als Zentrum des Universums und der Schöpfung, gottgleich, quasi selbst ein kleiner Gott. Für mich ein erster gravierender Schwachpunkt im christlichen Deutungsansatz. Pfarrer Kaus hält dagegen.
Sicherlich kann man das so sehen, dass der Anthropomorphismus den Gottesglauben klein macht. Aber ich denke eben, dass es den Gottesglauben für uns anknüpfbar macht, dass wir es als Menschen überhaupt nur so verstehen können. Dass da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, soll nicht bedeuten, dass Gott im Himmel wie ein Mensch oder Mann aussieht, mit Bart und zwei Armen und Beinen, sondern ich beziehe das eher auf die inneren Werte, dass der Mensch auch einen Willen hat zum Beispiel, dass der Mensch frei ist, dass der Mensch etwas schaffen kann, schöpferisch ist.
Ich erzähle, dass mir Gott eher um 20 Uhr im Planetarium als um 10 Uhr in der Kirche begegnet. Wenn ich, konfrontiert mit der Unendlichkeit der Galaxien, mir die Existenz all dessen nicht anders erklären kann als mit einem göttlichen Ursprung. Und doch ist diese Interpretation stets von mir und damit menschlich, so wie alle Religionen durch den menschlichen Verstand geflossen, geformt und eingefärbt sind. Damit ist für mich auch das Buch menschlich, was für christliche Gläubige heilig ist, die Bibel. Pfarrer Kaus sieht das erstaunlicherweise ganz ähnlich.
Es wurde von Menschen geschrieben, es wurde von Menschen erlebt. Alle Geschichten aus der Bibel sind menschliche Geschichten und sind auch in menschlichen Worten dann aufgeschrieben worden.
Wenn man heute aber um die menschliche Komponente weiß, frage ich weiter, müsste man sie nicht immer mitreflektieren, statt, fast schon dogmatisch, jahrhundertealte Glaubenssätze gebetsmühlenartig zu wiederholen?
Glaubensbekenntnis wird von allen mitgesprochen, weil es eine Kraft hat, so wie der Glauben eine Kraft hat, ohne dass es bedeutet, dass jedes Wort wörtlich wahr ist. Auch in der Bibel ist es nicht so. Und trotzdem behalten wir das, weil es eine Tradition ist, die eben als Tradition bestehen bleiben soll und dadurch ja auch einen Halt und eine Kraft bedeutet. Der Widerspruch, mit dem leben wir. Und mit dem leben wir ganz gut.
Als Pfarrer Kaus und ich uns verabschieden, da denke ich mir, dass ich doch manche Dinge besser nicht wörtlich nehmen sollte. Dass es um etwas anderes geht. Viel eher um einen Wertekanon, der sich durch und anhand der Figur Gott erzählen lässt. Meine nächste Station ist Gittes Küche. Während zwei Amerikanos aus dem Kaffeevollautomat schnurren, erzähle ich ihr von meinem Gespräch mit Pfarrer Kaus. Ich frage Gitte, was sie mir, dem Agnostiker, den sie schon lange kennt, für meine Suche nach Gott empfehlen würde.
Also ich denke, dein Weg, den du im Moment beschreitest, ist für dich der richtige, insofern, dass du viele Dinge hinterfragst, dass du dein Wissen vermehrst, dass du genauer hinschaust und genauer hinhörst.
Zum Kircheneintritt will mich Gitte nicht bewegen, nicht missionarisch erschlagen, wie sie sagt, obwohl ihr selbst die Gemeinschaft in der Kirche sehr wichtig ist.
Es gibt sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die eben nicht in der Kirche sind, die aber sehr christlich leben, eine sehr christliche Auffassung haben.
Ich erzähle Gitte davon, dass mich diese Flexibilität verwirrt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der evangelische Glaube offensichtlich doch so angelegt sei, dass es viele Spielräume gibt. Das ist mir zwar 10-mal lieber als dogmatische Sonntagspredigerweisheiten, trotzdem aber irgendwie irritierend.
Der Glaube und Glaubensvollzug, zumindest auch bei uns in unserer evangelischen Kirche, lässt sehr, sehr große Facetten und Bandbreiten zu. Und das ist also das Faszinierende und das Schöne, aber auch oftmals Irritierende für viele Menschen.
Als ich mich wieder ins Auto setze und Gitte zum Abschied winke, sehe ich etwas klarer. Nicht, dass ich meinen Glauben hier und heute gefunden hätte, aber ich kann verstehen, wie der Glaube ein Spektrum an Möglichkeitsräumen eröffnet und dadurch der eigenen Welt eine Architektur geben kann. Und irgendwie berührt sie mich doch. Die Welt der Gläubigen.
Glaube kann ganz anders sein, als man sich das von außen vorstellt, jenseits von Dogmen und Mission. Julian Fahni hat sich mit seinen Zweifeln produktiv auseinandergesetzt. Mit dem Namen Thomas verbinden sich verschiedene spannende Traditionen. Einmal die Geschichte vom zweifelnden Jesus-Jünger, der im wahrsten Sinne den Finger in die Wunde gelegt hat. Aber mit dem Namen Thomas wurde auch über Jahrhunderte eine geheimnisvolle Überlieferung zum Leben Jesu verbunden. Angeblich eine ganz andere Geschichte, das sogenannte Thomas-Evangelium. Schon bei den Kirchenvätern tauchen Hinweise auf diesen Alternativtext auf, aber das Thomas-Evangelium selbst war nicht zu fassen, weil es nie offizieller Teil der Bibel wurde. Erst Ende des 19. Jahrhunderts fand man die ersten griechischen Textfragmente und dann 1945 im ägyptischen Nakamadi das komplette Thomas-Evangelium in koptischer Schrift. Das war eine Sensation. Bislang unbekannte Worte Jesu sollen sich in dieser Schrift befinden. Michael Hollenbach berichtet.
Der charmanteste Teil des Thomas-Evangeliums ist eigentlich gleich am Anfang, wo die Leserinnen und Leser eine Art Leseanweisung bekommen.
Dies sind die verborgenen Worte, die der lebendige Jesus sagte, und Didymos, Judas Thomas, schrieb sie auf. Und er sagte, wer die Deutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken.
Das heißt, die Erlösung kommt nicht über die Institutionen, sondern über das Nachdenken und Meditieren der Worte Jesu.
Der evangelische Theologe Uwe Carsten Pliesch gehört zu den wenigen Experten dieser apokryphen Schrift. Apokryph, das bedeutet verborgen, nicht offiziell. Da passt es irgendwie, dass auch der Kreis der wissenschaftlichen Experten eher klein ist. Auch Jens Schröter gehört dazu. Er ist Professor für Neues Testament und apokryphe Schriften an der Berliner Humboldt-Universität und er spricht dem Thomas-Evangelium eine eigene Theologie zu.
Der Mensch hat einen Ursprung im göttlichen Bereich, dort kommt er her und er muss die irdische Welt, in der er sich jetzt befindet, hinter sich lassen. Und die Welt wird auch als eine Leiche bezeichnet, also als etwas, was tot ist und was mit dem Leben nichts zu tun hat. Das muss der Mensch hinter sich lassen und er muss in diesen oberen, in den göttlichen Bereich zurückkehren. Und wie er sich dazu verhalten muss, das ist eben in den Worten Jesu zum Ausdruck gebracht, deren Bedeutung der Mensch deshalb erkennen muss.
Jesus spricht, wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Und wenn er findet, wird er bestürzt sein. Und wenn er bestürzt ist, wird er erstaunt sein. Und er wird König sein über das All.
Es präsentiert sich als diejenige Schrift, die die wahre Bedeutung dessen, was Jesus gelehrt hat, übermittelt. Und man muss diesen Worten folgen, um erlöst zu werden. Also es stellt sich, wenn man so will, in gewisser Weise auch gegen andere Evangelien und bringt zum Ausdruck, dass das, was hier in dieser Schrift steht, dasjenige ist, worauf es eigentlich ankommt.
Ungewöhnlich ist erstmal seine Form, also es ist im Wesentlichen eine Spruchsammlung. Und nur ganz selten gibt es so etwas wie Szenen.
Das Thomas-Evangelium umfasst 114 sogenannte Logien, Sprichworte, die der Verfasser Jesus selber zuschreibt. Das kürzeste ist Logion 42.
Jesus sagte, werdet Vorübergehende.
Der Ursprung liegt sehr wahrscheinlich im 2. Jahrhundert und es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung von Worten, Gleichnissen Jesu und auch einigen dialogartigen Szenen.
Der evangelische Theologieprofessor Jens Schröter betont, beim Verfasser handele es sich keineswegs um Thomas, den Jünger Jesu, der ja als zweifelnder Apostel in die Kirchengeschichte eingegangen ist.
Bei dem Verfasser des Thomas-Evangeliums kann man so viel sagen, dass er sich eben selber als Didymus Judas Thomas bezeichnet. Thomas bedeutet Zwilling übersetzt und das griechische Wort ist eben Didymus. Und innerhalb des Thomas-Evangeliums nimmt dieser Thomas, der gelegentlich mal auftaucht, die Rolle dessen ein, der Jesus am nächsten steht, der diese Worte eben von Jesus mitgeteilt bekommt, der ihm sozusagen gleich wird. Und dieses ist nach dem Thomas-Evangelium der Weg zur Erlösung. Man soll Jesus gleich werden. Und das ist offenbar etwas, was Thomas sozusagen symbolisch schon getan hat nach dieser Schrift.
Die Kirchenväter haben das Thomas-Evangelium nicht in den Rang der biblischen Evangelien gehoben. Es zählt zu den sogenannten apokryphen Schriften. Der Verfasser hat das Thomas-Evangelium ja selbst als apokryph bezeichnet, als die verborgenen Worte Jesu.
Ein zweiter Grund ist, dass dieser Begriff apokryph im antiken Christentum auch in negativer Weise verwendet wurde für Schriften, die man für heretisch, also für nicht der kirchlichen Lehre entsprechend ansah und sie deshalb aus dem Bestand der autoritativen, der anerkannten, der akzeptierten Texte ausgesondert hat. Wahrscheinlich deshalb, weil es etwas andere Lehren vertritt, etwas andere Überlieferungen enthält, als man sie in den Evangelien des Neuen Testamentes hat.
So taucht die Leidensgeschichte Jesu, die Kreuzigung sowie die Auferstehung bei Thomas gar nicht auf. Und er setzt einen anderen Akzent. Nicht nur Jesus ist das Licht der Welt, wie es apodiktisch im Johannesevangelium steht.
Er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, soll hören. Es existiert Licht im Innern eines Lichtmenschen und er erleuchtet die ganze Welt. Wenn er nicht leuchtet, ist Finsternis.
Und der Verfasser ging offenbar davon aus, dass das Reich Gottes schon längst begonnen hat.
Seine Jünger sprachen zu ihm: Das Königreich, an welchem Tage wird es kommen? Nicht im Erwarten wird es kommen. Sie werden nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Vielmehr ist das Königreich des Vaters ausgebreitet über die Erde und die Menschen sehen es nicht.
Dass es im Urchristentum Thomasianer gegeben hat, also eine größere Anhängerschaft des Thomas-Evangeliums, davon ist nichts bekannt. Aber die drei Fragmente, die entdeckt wurden, haben unterschiedliche Handschriften.
Das ist für diese frühe Zeit, von der wir da sprechen, gar nicht so wenig. Also es hat mehrere Exemplare jedenfalls gegeben und vermutlich noch mehr als diese, von denen wir die Reste haben. Und dass es mehrere solche Manuskripte gegeben hat, weist natürlich darauf hin, dass das Thomas-Evangelium verwendet, dass es gelesen wurde und dass es Gemeinden gegeben hat, die sich auch damit beschäftigt haben.
Uwe Carsten Pliesch geht davon aus, dass es einzelne Wandermissionare gab, die das Thomas-Evangelium predigten. Gerade die oft kryptischen Sprichworte mögen manchen auch angezogen haben.
Jesus spricht: Erkenne, was vor deinem Angesicht ist, und das, was für dich verborgen ist, wird sich dir enthüllen. Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden wird.
Worte, die bis heute eine Faszination ausstrahlen, nicht zuletzt in der esoterischen Szene.
Es gibt natürlich Esoteriker, die das auch ganz spannend finden und gerade das Verborgene und Geheime, also genau auf diesen Werbespruch des Thomas-Evangeliums, diese die verborgenen Worte auch heute noch abfahren.
Doch Logion 34 des Thomas-Evangeliums klingt wie eine weise Warnung vor falschen Propheten.
Jesus spricht: Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide hinab in eine Grube.
Also kein Geheimwissen, keine düsteren Wahrheiten, Dan Brown muss nicht ran in Sachen Thomas-Evangelium, aber doch ein spannender Einblick in fast 2000 Jahre altes Denken und Glauben.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute feiern die orthodoxen Kirchen der Welt den sogenannten Thomassonntag. Und der ungläubige Thomas, der sprichwörtliche ungläubige Thomas, ist heute unser Thema und damit auch der Zweifel. Und mit dem Zweifel beschäftigt sich schon lange und intensiv Veronika Hoffmann. Sie ist Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Fribourg in der Schweiz. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Guten Tag, Frau Dietrich.
Frau Hoffmann, Sie sind katholische Dogmatikerin. Das klingt für mich wie also das ultimative Bollwerk gegen den Zweifel. Ist das so?
Zum Glück nicht. Also Dogmatiker sind nicht die, die die Offenbarung direkt empfangen haben, sondern wir sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die über Religion nachdenken, in meinem Fall eben über den katholischen Glauben nachdenken und dabei aber keine besonderen Erkenntnismöglichkeiten haben, sondern wir sind genauso fehlbar wie alle anderen auch und ändern ab und zu unsere Meinung und streiten uns auch untereinander.
Also Zweifelnde wie du und ich. Der, ja, man könnte fast sagen, der Heilige des Zweifels, das ist ja der sprichwörtliche ungläubige Thomas. Also jener Jünger Jesu, das Johannesevangelium in der Bibel erzählt davon, der die Geschichte von Tod und Auferstehung Jesu nicht einfach so glauben wollte, sondern der handfeste Beweise wollte. Und dem Jesus deshalb erlaubt hat, dass er seine Wunden mit den Fingern berührt. Und im gleichen Abendzug lobte Jesus die, die solche Beweise nicht brauchen und trotzdem glauben. Ist die Geschichte von Thomas eine Geschichte vom Zweifeln?
Sie ist sicherlich eine Geschichte vom Zweifel. Es ist nur auf den ersten Blick eben nicht ganz klar, in welcher Weise sie den Zweifel versteht, was sie uns dazu sagen will. Denn sie haben diese beiden Elemente, die nicht ganz zusammenzupassen scheinen, ja schon genannt. Einerseits geht Jesus auf den Zweifel des Thomas ein. Er verbietet ihm nicht irgendwie das Wort. Und andererseits gibt es diesen schon berühmten, inzwischen fast geflügelten Satz: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben, der heutzutage ja manchmal ganz gerne benutzt wird, um Leute als naiv abzustempeln, weil sie nicht selber fragen. Das heißt, man muss ein bisschen genauer schauen, in welcher Weise dieser Thomas gemeint ist.
Und wie würden Sie ihn verstehen?
Ich verstehe ihn so. Der Autor des Johannesevangeliums will ja mit seinem Text Glauben wecken. Er will, dass Menschen zum Glauben kommen. Und über das ganze Johannesevangelium erzählt er von den Wundern Jesu, die bei ihm immer Zeichen heißen. Also es geht nicht einfach darum, dass da ein Mirakel geschieht, sondern dass diese Wunder etwas über diesen Jesus sagen und er berichtet, was dieser Jesus verkündet. Und ganz am Ende eben dieser Höhepunkt der Auferstehung. Und das Evangelium ist fast zu Ende. Und ich stelle mir vor, dass dieser Autor des Johannesevangeliums gewissermaßen einen Kritiker im Ohr hat, der zu ihm sagt, das ist ja alles ganz toll, wenn die Jünger das erleben. Aber ich erlebe das nicht. Mir erscheint der Auferstandene nicht. Ich soll das alles glauben, nur weil die das sagen. Ich bin nicht in derselben Lage. Und mit diesem Kritiker unterhält er sich gewissermaßen in diesem 20. Kapitel, wo es um Thomas geht. Denn der Thomas ist in einer bestimmten Weise in derselben Lage wie wir. Er kommt sozusagen zu spät. Er ist bei der ersten Erscheinung Jesu nicht da. Und dann ist es 8 Tage, also genau eine Woche später, als Jesus wiederkommt. Und dazwischen sagt Thomas, ja, ihr Lieben, ihr könnt mir viel erzählen über den auferstandenen Jesus. Ich glaube das nicht. Das heißt, dieser Thomas steht für die Leser und Leserinnen des Evangeliums, die keine Erscheinungserfahrung des Auferstandenen machen. Und in gewisser Weise nimmt der Autor des Johannesevangeliums diese Kritik auf und lässt auch Jesus auf diese Kritik eingehen. Also diese Rückfrage, wie soll ich denn glauben, wenn ich diese Erfahrung nicht mache, die ist berechtigt und die wird gewissermaßen stellvertretend an Thomas ausgehebelt, indem Jesus auf dieses Anliegen eingeht und ihm seine Wundmale zeigt. Und zugleich steht dieser Thomas zwar für uns, aber er ist eben doch anders, denn er hat diese Erfahrung noch, die wir nicht mehr machen. Und deswegen dann selig die nicht sehen und doch glauben, die sich dann auf dieses nochmal bestätigte Zeugnis verlassen, die also wirklich aufgrund der Zeugnisse der anderen glauben und aufgrund dessen, was das Johannesevangelium uns sonst sagt, an Möglichkeiten, Jesus zu begegnen. Also es ist ja zum Beispiel nicht zufällig der 8. Tag, also der Sonntag, an dem die Gemeinde zusammenkommt. Und Johannes spricht viel vom Heiligen Geist, also die Weisen, heute noch Jesus zu begegnen, die aber eben andere sind als damals.
Wenn der Thomas also so ein bisschen so eine Figur ist, an der man das Zweifeln durchexerzieren kann, gibt es dann auch Vorbilder fürs Nicht-Zweifeln?
Ja, gibt es. Also natürlich in der katholischen Anzahl der Heiligen, da haben sie ganz viele. Aber wir haben auch biblisch ganz klar Gestalten für das Nicht-Zweifeln. Die sind sogar wesentlich zahlreicher. Also typisch vor allem Abraham. Abraham, dem Gott scheinbar gebietet, seinen Sohn zu opfern. Und Abraham fragt nicht zurück und Abraham weigert sich nicht, sondern Abraham geht mit seinem Sohn an den Ort, der da angewiesen ist. Also da haben sie ganz klar jemanden, wo der bedingungslose Glaube in den Vordergrund gestellt wird. Und sie haben interessante Fälle, wo man schon sieht, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir haben übrigens in der Bibel sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen kein eindeutiges Wort, das wir übersetzen würden mit Zweifel, sondern ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten. Nehmen Sie Maria. Maria, zu der in der berühmten Szene der Engel kommt und ihr verkündet, dass sie ein Kind bekommen wird. Und Maria fragt zurück, wie soll das geschehen, weil sie ja mit keinem Mann Verkehr hat. Ist das Zweifel? Der Engel jedenfalls, der sagt nicht zu ihr, was soll das heißen, dass du da jetzt eine Frage stellst? Glaubst du etwa nicht, was ich dir sage? Glaubst du etwa nicht an Gott? Sondern er erklärt. Das heißt, hier haben wir ganz viele Schattierungen von einem zweifelsfreien Glauben, der gar nicht nachfragt, einem Glauben, der fragt und verstehen will. Wir haben verschiedene Gestalten von Menschen, die zu Jesus kommen und geheilt werden wollen und in verschiedenen Weisen glauben oder in ihrem Glauben schwach sind. Und wir haben Thomas.
Das heißt, der Zweifel ist eine ganz vielschichtige Sache. Heißt das dann, dass der Zweifel auch gar nicht so unbedingt negativ besetzt ist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da kommt es eben wirklich dann wieder darauf an, was man meint. Also heute ist das ja eine beliebte These zu sagen, Zweifeln ist doch gut. Ich höre das sehr viel, gerade wenn ich zum Thema Vorträge halte. Und das höre ich sehr oft von Menschen, die noch aufgewachsen sind mit der Maßgabe, man darf nicht zweifeln, das ist ein Zeichen von Unglaube und man darf auch nicht nachfragen, das ist ein Zeichen von Kritik. Was in der Bibel steht, ist wahr, was der Pfarrer sagt, ist wahr, was das Lehramt sagt, ist wahr und wer untersteht sich da, eine Frage dran zu stellen. Und dann zu sagen, ich möchte aber selber verstehen, ich möchte rückfragen können, ich möchte auch nicht einfach alles glauben, sondern vielleicht eine andere Meinung haben können, ist natürlich völlig legitim und total unvermeidlich. Und dann haben sie eben andere Gestalten von Zweifeln, die damit zu tun haben, dass eben unser Glaube auch so viele Schichten hat. Also man kann ja auch in einer Weise zweifeln, wie man zum Beispiel an einer Beziehung zweifelt. Dann kann das ziemlich existenziell und krisenhaft werden. Dann würde ich schon sagen, es gibt vielleicht auch Formen von Zweifel, die bei mir alles ins Rutschen bringen können. Oder ich kann in einer Form zweifeln, die heißt, ich will mich nicht so richtig einlassen. Also ich begebe mich so in die Position des aus der kritischen Distanz, so mit großer Intellektualität Beobachtenden. Also ich lasse mich nicht so leicht irgendwo von irgendwas einfangen. Aber in Wirklichkeit will ich es mir eben vom Hals halten. Also der Zweifel hat ganz viele verschiedene Gesichter. Und je nachdem, denke ich, muss man fragen, ob er seine Legitimität hat oder ob er zumindest auch ein Problem oder eine Gefahr sein kann.
Also Zweifel ist nicht automatisch der neue Glaube.
Nein, das würde ich nicht sagen. Vor allem, weil eben wenn Glaube etwas ist, was existenziell unser Leben tragen soll, dann muss er eben auch tragen. Und dann ist der Zweifel immer eine Anfrage. Die Anfrage kann legitim und berechtigt sein, aber es ist eine. Also es ist so eine Form von, vielleicht könnte man sagen, Instabilität, die gut und wichtig sein kann. Aber es braucht sicher auch Gestalten von Stabilität.
In der letzten Woche wurde wieder einmal ein Gutachten zum Missbrauch und sexualisierter Gewalt in und durch die katholische Kirche veröffentlicht, in dem Fall fürs Erzbistum Freiburg. Wir haben auch in dem Programm des Deutschlandfunks da ausführlich drüber berichtet. Das Ergebnis ist wie bei vergleichbaren Untersuchungen in anderen Bistümern auch ein umfassendes Versagen der Kirchenleitung, Vertuschung der Taten statt Unterstützung für die Betroffenen. Also ein ziemlich ernüchternder Abgleich von Anspruch und Realität. Ist auch das ein berechtigter Anlass zum Zweifel?
Leider ja, absolut. Also wir hatten es gerade ja schon im Blick auf das Johannesevangelium. Der Glaube hängt sehr viel daran, dass er uns bezeugt wird, dass Menschen ihn uns vorleben und dass wir ihn mit anderen zusammenleben. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern in Gemeinschaft. Deswegen ist Kirche eigentlich so wichtig und deswegen ist es die absolute Katastrophe, was da über Jahrzehnte geschehen ist und was jetzt ans Licht kommt und auch wie damit zum Teil noch umgegangen wird. Und ich denke, aus demselben Grund kann man wahrscheinlich mit all dem nur leben, wenn man eben auch andere Erfahrungen machen kann. Also ich erlebe immer wieder in Gesprächen, dass das große Thema ist, wo, in welcher kleinen, konkreten Gemeinschaft lebe ich meinen Glauben. Dann kann ich ihn leben, aber auch nur dann.
Kann man denn auf Zweifel eine Gemeinschaft gründen? Vielleicht sogar eine Kirche? Also welchen Stellenwert kann der Zweifel dann in so einem auf Glauben gründenden Gemeinschaftserlebnis haben?
Ich glaube, strikt auf dem Zweifel können Sie wahrscheinlich nur eine philosophische AG gründen, in der erlaubt ist, dass man alles hinterfragt. Ich weiß nicht, ob man eine Glaubensgemeinschaft darauf gründen kann. Aber was man auf jeden Fall braucht in einer solchen Glaubensgemeinschaft, auch damit es nicht zu solchen Katastrophen kommt, wie wir sie jetzt erleben, ist immer die Berechtigung, zurückzufragen, ist die Berechtigung, Missstände anzuprangern, ist die Berechtigung, das Wort zu ergreifen und eben auch zu sagen, ich glaube nicht einfach alles, auch nur wenn es angeblich von der Autorität kommt. Das muss unbedingt erlaubt sein.
Der Zweifel ist also nicht das Allheilmittel für alle Glaubenskrisen, er ist aber auch unabdingbar, wenn der Glaube ja befreiend und selbstbestimmt sein soll. Ganz herzlichen Dank an Veronika Hoffmann. Sie ist Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Fribourg in der Schweiz.
Danke, gerne.
Die Dogmatikerin Veronika Hoffmann sagte gerade im Gespräch, auf Zweifel allein kann man keine Kirche bauen. Aber auf das Erbe dessen, der als der exemplarische Zweifler gilt, auf dieses Erbe baut nicht nur eine, sondern gründen mehrere Kirchen. Die Gemeinschaften der sogenannten Thomaschristen nämlich. Ganz an der Südspitze Indiens, an der westlichen Küste, liegt das Bundesland Kerala. Und genau dorthin, so erzählt es die Überlieferung, hat es den Apostel Thomas, also genau jenen ungläubigen Thomas, verschlagen. Von Jerusalem aus kam er nach Südindien. Und er hat dort Spuren hinterlassen bis heute. Uralte christliche Gemeinschaften, ganz verschieden in der Ausrichtung und doch alle bezogen auf den Gründervater. Gerd Brendel war für Deutschlandfunk Kultur in Südindien unterwegs.
Sonntagmorgen in Trishur im indischen Bundesstaat Kerala. Im Halbstundentakt läuten die Glocken von mindestens einem Dutzend Kirchen. Sie alle berufen sich auf den Apostel Thomas. Den Anfang macht um 7 Uhr morgens die Mat Mariam-Kathedrale, Sitz der ältesten und kleinsten Kirche in Kerala.
Der chaldäischen syrischen Kirche des Ostens. Unser Patriarch sitzt im Norden Iraks in
Erbil. Das Oberhaupt der indischen chaldäischen Christen, Metropolit Ma'aprem, residiert im Bischofspalast nebenan. Seit über 50 Jahren hat er sein Amt inne und mit über 80 fällt ihm das Sprechen schwer. Aber eine Sache will er dem Besucher aus dem fernen Europa unbedingt mitgeben.
Wir sind die ursprüngliche Kirche, die sich der Tradition nach darauf beruft, vom heiligen Thomas gegründet worden zu sein.
Laut dieser Tradition landete der Apostel Thomas im Jahr 52 nach Christus in Kerala und gründete dort die ersten Christengemeinden. Die sogenannten Thomas-Akten, im 2. Jahrhundert in Edessa, dem heutigen Urfa in der Türkei, entstanden, erzählen davon in Altsyrisch. Thomas, der Ungläubige, weigert sich, nach Osten als Missionar nach Indien zu gehen. Aber dann erscheint Jesus, der Auferstandene, und verkauft ihn als Sklaven an einen indischen Händler, der ihn auf seinem Schiff mitnimmt. Eine Legende mit einem Kern Wahrheit. Denn andere Quellen belegen die Existenz von Christen auf dem indischen Subkontinent und sie belegen auch die enge Verbindung zu den christlichen Zentren im Persischen Reich.
Bis zum 16. Jahrhundert kamen unsere Bischöfe aus Persien,
erklärt Pfarrer Cyril Abraham von der Mam Mariam Kathedrale.
Indien war ein reiches Land und auf der Seidenstraße gab es regen Handel zwischen Persien und Indien. Daher rührt die Verbindung.
Dank dieser jahrtausendealten Verbindung wird noch heute in den Kirchen von Kerala nach der alten syrischen Liturgie gebetet. Das Vaterunser, das Avon, Dvasmaya, betet die Gemeinde wie eh und je im alten Syrisch, eng verwandt mit dem Aramäisch, wie es zu Zeiten Jesu auch in Palästina gesprochen wurde. Begleitet von Synthesizer-Klängen. Die kleine Kirche mit der langen Geschichte hat mittlerweile außerhalb von Kerala mehr Mitglieder als in ihrem Kernland. Syriak oder Altsyrisch verstehen die wenigsten. Und so wird im Gottesdienst Englisch gesungen und auf Malayalam, der Landessprache Keralas, gepredigt. Nur der syrisch-aramäische Name für die Messe, Kurbana, hat sich erhalten. Und die Ausstattung. Statt Kerzen brennen wie in hinduistischen Tempeln Öllampen und Altar und Kirchenraum werden wie von alters her von einem Vorhang getrennt.
This altar is considered as the heaven. That is, this is called Madbaha.
Der Altar stellt den Himmel dar, genannt Madbara. Die Gemeinde ist auf der Erde. Haikala, der Vorhang, trennt beide und wird bei jedem Gottesdienst geöffnet, so wie Christus die Trennung zwischen Himmel und Erde überwindet. Nur Priester und Diakone können den Himmelaltar betreten und auch nur, wenn sie vorher ab Mitternacht gefastet haben.
Sagt Pfarrer Cyril Abraham. Vorhang und Öllampen finden sich in allen Kirchen, die sich auf den Apostel Thomas berufen. In Palayur, eine knappe halbe Stunde mit dem Taxi Richtung Küste, lässt sich seine Geschichte nacherleben. Rings um die Wallfahrtskirche aus dem 18. Jahrhundert ist in den letzten Jahren eine Art frommer Märchenpark entstanden.
Diese Kirche ist die erste Kirche in Kerala,
erklärt Pfarrer David in gebrochenem Deutsch.
Apostel Thomas im 1. Jahrhundert 52 hier angekommen, die erste Taufe gemacht. Und der genaue Platz ist hinter der Kirche.
Und da steht er, Thomas, lebensgroß in Gips, in seiner grünen Toga mit wallendem Bart auf den Stufen zum Wasserbassin. Vor ihm seine ersten Täuflinge. Mit bloßen Oberkörpern, den Hinterkopf bis auf einen kleinen Zopf kahl geschoren, die typische Haartracht der Brahmanen. Denn laut der Legende gehörten die ersten Christen der Priesterkaste an. Den Rest der Geschichte erzählen mehr oder weniger lebensechte Figuren ringsum. Wie Thomas einen Jungen vom Tode auferweckte, wilde Tiere zähmte und schließlich in der Nähe des heutigen Chennai von wütenden Einheimischen ermordet wurde. Die Kirche selbst, mit dem Gemeindezentrum und der Grundschule nebenan, gehört zur Syro-Malabarischen Kirche. Deren Geschichte beginnt mit der Ankunft christlicher Missionare 1500 Jahre nach Thomas.
Bis zum 15. Jahrhundert.
Ja.
Die alle Kirche sind eine Kirche.
Ja.
Ja? Und danach die Portugiesen kamen hier und dann diese ist eine andere Liturgie, andere Rituale.
Ja.
Und die verstehen das nicht.
Als die Portugiesen unter Vasco da Gama in Südindien Handelsstützpunkte errichten und immer größere Landesteile erobern, versuchen sie, die einheimischen Gemeinden zu katholisieren. Es kommt zum Kompromiss. Im 17. Jahrhundert erkennt die Mehrheit der einheimischen Gemeinden den Papst als ihr Oberhaupt an. Dafür dürfen sie ihre orientalische Liturgie behalten. Heute ist die katholische, syro-malabarische Kirche die zahlenmäßig größte von allen Kirchen der Thomaschristen. Von den einst misstrauisch verfolgten christlichen Untertanen der katholischen Kolonialmacht sind ihre Ordensleute und Priester wie Pater David zu begehrten religiösen Fachkräften im entchristlichten Westen geworden.
Wir gehen nach Europa oder USA oder andere Länder, weil hier viele Gläubigen, viele Katholiken, viele Religiösen, Priester und die Schwestern, Ordensschwestern. Und jetzt, wir haben genug. Und dann andere Länder, zum Beispiel Europa, USA, die haben wenige Priester oder Ordensschwestern. Denn die Bischöfe aus Europa laden uns ein. Ich war aufgearbeitet in Paderborn.
Womit Pater David zu den vielen Arbeitsmigranten gehört, die seit Jahren von Kerala aus in aller Welt eine neue Heimat gefunden haben, als Ingenieure, IT-Experten und eben als Priester. Es blieb nicht bei der einen Kirchenspaltung. Mittlerweile gibt es eine syrisch-orthodoxe Kirche, die den Patriarchen von Damaskus als ihr Oberhaupt anerkennt. Es gibt Thomaschristen, die sich auf jüdisch-christliche Einwanderer aus Mesopotamien berufen. Und es gibt die protestantisch geprägte Ma-Thoma-Kirche, die sich im 19. Jahrhundert abspaltete. In ihrer Liturgie fehlt die Anrufung von Heiligen und es gibt keine Messen für Verstorbene. Die Bischöfe werden gewählt, Laien haben ein großes Mitspracherecht. Aber vor allem versteht sich die Ma-Thoma-Kirche als unabhängige indische Kirche, erklärt Pfarrer Abraham Matthew.
The main reform is to bring back our identity that we lost.
Zu dieser Identität gehören die Mission und der soziale Auftrag. Wie alle anderen Kirchen in Kerala unterhält die Ma-Thoma-Kirche zahlreiche Schulen und soziale Einrichtungen. Höhepunkt des Kirchenlebens der Ma-Thoma Church ist die Maramon Convention im Frühjahr auf einer Wiese am Fluss Pampa im Süden Keralas. Eine Art Kirchentag. Christliche Verlage, Schulen, Waisenhäuser, soziale Einrichtungen präsentieren ihre Arbeit an Ständen und sammeln Spenden. Der Tag beginnt mit Bibelarbeit unter freiem Himmel und endet mit frommer Popmusik. Auch Sabatanaka hat einen Stand. So nennt sich die Frauenorganisation der Kirche. Mitarbeiterin Gottes heißt ihr monatliches Magazin. Aber wie steht es mit der Mitarbeit von Frauen in der Kirchenhierarchie? Wie in allen Kirchen, die sich auf den heiligen Thomas berufen, gibt es auch bei der protestantischen Ma-Thoma Church keine Frauen als Pfarrerinnen oder Diakoninnen. Allerdings sitzen Frauen in den Leitungsgremien der Kirche, so wie Susama Matthew, die jahrelang dem obersten Kirchenrat angehörte.
In den nächsten Jahren müssen wir neue Ideen zur Mitwirkung von Frauen entwickeln. Das ist absolut notwendig.
Denn, sagt Matthew,
nach dem Wort Gottes sind wir alle gleich.
Andere evangelische Kirchen, wie die anglikanisch geprägte Church of South India, sind da weiter.
In der Church of South India werden jetzt Frauen zu Diakoninnen geweiht. Und in den nächsten Jahren muss sich auch bei uns einiges für Frauen ändern.
Zwischen jahrhundertealter Tradition und einer modernen Welt müssen die Thomaschristinnen und Christen ihren Weg finden. Was gilt es zu bewahren, was neu zu denken? In einer Welt, in der viele Gemeindemitglieder längst woanders Arbeit und eine neue Heimat gefunden haben, in einer Welt, in der die hergebrachten Rollen von Männern und Frauen nicht mehr gelten und der Vorhang zwischen Himmel und Erde, wie er jeden Sonntag in den Kirchen der Thomaschristen aufgezogen wird, immer löchriger wird.
Wir müssen unsere Existenz in dieser Welt feiern,
sagt Susama Matthew und lacht. In ihrer langen Geschichte hat es den Thomaschristen an zwei Dingen nie gemangelt: Stolz auf die eigene Geschichte und Gottvertrauen.
Thomaschristen am Thomassonntag. Das ist eine faszinierende Geschichte von Tradition und Globalisierung. Gerd Brendel hat sie erzählt. Sie können unsere Sendung Religion auch im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft Ihr Ding sind, dann gibt's die bei den KollegInnen im Deutschlandfunk werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.